Lukas 11, 29 bis 32. Als immer mehr Menschen bei Jesus zusammenströmten, sagte er: Diese Generation ist eine böse Generation. Sie verlangt einen Beweis, aber es wird ihr keiner gegeben werden. Ausgenommen das Wunder, das an Jona geschah. Den Beweis wird sie bekommen. Wie nämlich Jona für die Leute von Ninive zu einem Beweis wurde, so wird es der Menschensohn für diese Generation werden. Am Tag des Gerichts wird die Königin aus dem Süden aufstehen und die Menschen dieser Generation schuldig sprechen. Denn sie kam vom Ende der Welt, um die weisen Lehren Salomos zu hören. Und hier steht ein Größerer als Salomo. Am Tag des Gerichts werden die Bewohner von Ninive aufstehen und diese Generation schuldig sprechen. Denn als Jona sie warnte, haben sie ihr Leben geändert. Und hier steht ein Größerer als Jona. Das ist Gottes Wort. Jesus hat gerade einen stummen Mann von okkulten Mächten befreit und deswegen konnte dieser stumme Mann zur großen Überraschung aller Zuschauer reden plötzlich. Und das wiederum hat eine Riesendiskussion ausgelöst unter den Zuschauern, woher Jesus diese Kraft hat, böse Geister, böse Mächte zu vertreiben und so etwas zu tun. Und einige fordern dann ein besonderes Wunder, ein Wunder als Beweis dafür, dass Jesus im Auftrag von guten Mächten, im Auftrag Gottes handelt und nicht im Auftrag von bösen Mächten. Und Jesus verweigert diesen Beweis. Wir haben davon vor kurzem schon gehört. Jesus verweist auf Jona. Er sagt, das ist das Einzige, was ihr bekommen werdet. Jetzt ist die Frage, Jona, was ist denn das? Ja, also ganz kurz, ein ganz kurzes und sehr schönes Buch im Alten Testament in der Bibel und schon damals bekannt für alle seine Zuhörer wahrscheinlich. Jona war ein Mann in Israel und der hört auf einmal Gott zu ihm reden und sagt, du hör mal, da ist diese Metropole im Ausland, diese Riesenhauptstadt Ninive. Heute Mosul im Irak, damals eine Riesenmetropole in der Antike. Und Gott sagt, hör mal, die Leute dort, die sind so verkehrt und so verdreht, die leben zu ihrem eigenen Schaden und zum Verderben von allem und ich werde sie bestrafen, wenn sie sich nicht ändern. Geh hin und sag ihnen, dass ich sie bestrafen werde. Jona kann sich schönere Aufgaben vorstellen, als in einer Metropole auf der Straße zu stehen und zu sagen, Gott wird euch alle bestrafen, wenn ihr euch nicht ändert. Er löst ein Ticket auf ein Schiff, was in die komplett andere Richtung fährt. Das gibt ein bisschen Turbulenzen, weil Gott seine Pläne nicht durchkreuzen lassen will. Es gibt einen Riesensturm und so weiter und so fort. Das ist total interessant, alles geschildert. Die Seeleute kriegen Wahnsinnsangst, haben dann langsam, schnallen sie auch, dass das hier ein Mann Gottes ist auf der Flucht, schmeißen ihn über Bord. Der Sturm wird still, aber Jona ist eben irgendwo im Mittelmeer. Und dann kommt ein riesiger Fisch und verschluckt den guten Kerl. Und 3 Tage ist er in diesem Fisch. Ja, da singt er sogar Loblieder auf Gott. Also es ist schon relativ erstaunlich. Irgendwann spuckt der Fisch ihn wieder aus und Jona hat es dann verstanden und geht dann tatsächlich dorthin in diese Metropole Ninive. Und sagt den Leuten, Leute, wenn ihr euch nicht ändert, Gott wird eure ganze Stadt und jeden von euch vernichten. Ja, weil so ist es nicht okay, wie ihr lebt. Und dann passiert was Erstaunliches, was wir vielleicht jetzt aus unserer Lebenserfahrung nicht unbedingt erwarten würden. Die Leute hören auf Jona und auf seine Botschaft. Den Leuten wird quasi, fällt es wie Schuppen von den Augen, dass wirklich sie total verdreht leben und dass sie sich selbst kaputt machen. Und dass sie vor allem die Beziehung zu Gott kaputt machen, so wie sie leben. Und sie ändern sich, sie ziehen Trauerkleider an, sie beten zu Gott und sagen, es tut uns leid, bitte vergib uns. Und Gott ändert seinen Plan und sagt, alles klar, wenn es euch leid tut, dann werde ich euch nicht bestrafen, sondern werde euch am Leben lassen und ihr dürft mit mir und nach meinen Worten leben. Das Interessante ist, Jona selber verdaut das nicht so gut, ja. Jona selber schmollt dann anschließend mit Gott, der sagt nämlich dann, also du hast mich hingeschickt, um denen zu sagen, dass du sie vernichten wirst, ja? Und ich hab's ja schon geahnt, dass du das nicht tust. Ich hab's ja schon geahnt, dass du gnädig bist, ja? Ich wusste es. Da freut er sich aber nicht drüber, sondern ist er ziemlich sauer. Und es bleibt ein Stück weit offen, dass dieser Mann Gottes mit der Liebe Gottes irgendwie nicht so richtig umgehen kann. Jesus sagt, ihr, die ihr denkt, oder anzweifelt, dass ich von Gott komme, die ihr mir unterstellt, dass ich aus böser Macht oder aus einem Pakt mit dem Teufel irgendwie Macht ausübe hier, ihr werdet keinen Beweis bekommen. Keinen, außer das, was Jona erlebt hat. Das ist der einzige Beweis. Nämlich, dass das Wort Gottes verkündet wird. Und dass Menschen daraufhin ihr Leben ändern. Dass das Wirkung hervorruft, dass es Frucht bringt. Das ist der einzige Beweis. Jesus fordert damit seine Zuhörer heraus. Hör auf, rum zu kritisieren. Hör auf, noch weiter an Gott Erwartungen zu stellen. Hör auf, von Gott noch dieses oder das zu fordern. Hör auf und fang an, mit ihm zu leben. Fang an, ihm zu vertrauen. Hör auf und fang an. Während die Diskussion zwischen Jesus und den Zuschauern noch am Brodeln ist, strömen da immer mehr Menschen zusammen. So beschreibt es Lukas. Und da könnte Jesus ja was Nettes sagen, oder? Ich meine, stell dir vor, du verkaufst irgendwas auf der Straße und dann kommen immer mehr, also du würdest ja irgendwie dich bemühen, nett zu den Leuten zu sein und sie zu halten und so. Also schön, dass ihr gekommen seid. Ich habe eine Botschaft für euch, die euer Leben um 100% verbessern wird. Übrigens, ich kann auch Krankheiten heilen, kostet nichts, ja. So irgendwas in diese Richtung würde ich jetzt tun. Aber Jesus ist furchtbar schlecht in Marketing. Jesus ist einfach total aufrichtig und ehrlich. Und er sieht mehr und mehr Menschen zusammenströmen und sagt, diese Generation ist eine böse Generation. Ich kann mir vorstellen, wie die Jünger so die Luft angehalten haben. Man kann sich vorstellen, warum sie ihn gekreuzigt haben, oder? Weil er nicht uns nach dem Mund redet. Diese Generation, damit meint Jesus nicht, mit dem Wort, was da steht, meint er nicht eine bestimmte Altersgruppe, so wie wir das oft abgrenzen, ja, die Jungen und die Mittelalten und die ganz Alten oder so, sondern diese Generation, das meint alle Zeitgenossen. Also die, die jetzt hier leben, ja, alle hier, alle, die da sind. Diese Generation, meint Jesus, alle, die hier zuhören, alle, die da sind, ist eine böse Generation. Aber er erklärt es. Er sagt, sie verlangt einen Beweis, diese böse Generation, aber es wird ihr keiner gegeben werden. Ja, die Zuschauer haben ja die Befreiung des Stummen erlebt und dass er plötzlich sprechen kann und sagen auch, so ein Wunder haben wir noch nie gesehen und trotzdem bezweifeln sie die Integrität von Jesus. Trotzdem vermuten einige, dass er einen Pakt mit dem Teufel geschlossen hat. Und dann fordern sie von Jesus ein Wunder, mit dem er das eindeutig beweisen kann, dass er von Gott geschickt wurde. Ich habe mich gefragt, wie das funktionieren soll. Also würde nicht jedes Wunder, was Jesus tut, immer irgendwie Interpretationsspielraum offen lassen? Ich meine, ist nicht alles, was Gott in unserem Leben an Gutem wirkt, kann jemand auch von außen drauf schauen und sagen, ja, kann man auch anders erklären. Also wie soll das überhaupt funktionieren? Ich frage mich, ob das nicht eine Falle ist, weil das eigentlich nicht geht. Also es ist genauso wie, wenn man sagt, beweise, dass du es ehrlich meinst. Wie soll man das beweisen? Oder beweise, dass du mich liebst. Ja, vielleicht ein Ehepaar und beweise, dass du mich liebst. Wie soll man es denn machen? Es geht doch gar nicht. Man kann doch nicht sein Herz oder sein Innerstes irgendwie beweisen oder so. Aber naja, egal. Also Jesus sagt nein. Es gab schließlich genug Gelegenheit zu sehen, dass er eine übernatürliche Kraft hat. Und es gab genug Gelegenheiten zu sehen, dass er diese übernatürliche Kraft nicht einsetzt, um Menschen zu unterdrücken, zu unterwerfen, zu manipulieren, zu schikanieren, um sein eigenes Ego groß rauszubringen, sondern dass er diese übernatürliche Kraft, die er hat, einsetzt, um Menschen zu heilen, zu befreien, Mauern zu zerbrechen, Hindernisse zu überwinden und ihnen die Liebe Gottes zu bringen. Es gab genug Gelegenheit, das zu sehen. Außerdem, Jesus sagt nein, weil, oder vermute ich, er begründet es ja nicht selber, ich denke, Gott, wenn er denn wirklich Gott ist, ist uns gegenüber zu überhaupt nichts verpflichtet. Wenn Gott Gott ist, wir sind es nicht, dann ist Gott uns gegenüber zu gar nichts verpflichtet. Er ist völlig frei zu tun und zu lassen, denn er ist Gott und wir sind es nicht. Er erfüllt seine Versprechen, das tut er, aber er erfüllt nicht unbedingt unsere Wünsche. Jesus sagt also, nein, mache ich nicht. Und er verweist auf Jona. Und da wird auch klar, warum er seine Mitmenschen böse sieht, denn das Gemeinsame ist, Gott sieht unsere Irrwege. Gott sieht, wie wir ohne ihn unser Leben nach eigenem Gutdünken gestalten und wie wir dabei immer weiter wegkommen von ihm, wie wir dabei uns selbst immer mehr schaden, wie wir unseren Mitmenschen damit wehtun und sie verletzen und wie wir letzten Endes unsere ganze Schöpfung dadurch zerstören, dass wir nach unseren eigenen Maßstäben leben. Gott sieht unsere Irrwege, wie bei Jona, so auch bei Jesus, so auch heute. Und Gott schickt einen Retter. Gott schickt einen Retter, weil er mit uns mitfühlt, weil er gnädig ist, weil es ihm im Herzen wehtut, wenn wir vor die Hunde gehen. Er schickt Jesus Christus, damit das alles, was wir verbockt haben, nicht über uns zusammenbricht und uns darunter begräbt. Er schickt Jesus Christus, damit wir von Gottes Liebe erfahren, damit wir unser verkehrtes Leben ändern, damit wir das ewige Leben bei Gott finden. Obwohl wir den Bockmist gebaut haben, kommt er uns zu Hilfe, damit wir die Suppe nicht auslöffeln müssen. Allein aus Gnade. Und dann bekommt dieser Retter, der kommt, zu hören: Beweis erstmal, dass du es gut meinst. Beweis erstmal, dass du von Gott kommst. Er wird es beweisen. Er wird es beweisen durch seine übernatürliche Liebe. Seine übernatürliche Liebe, die sogar das Leiden am Kreuz erträgt. Seine übernatürliche Liebe, die sich nicht anstecken lässt vom Hass, von der Wut, vom Hohn, sondern die weiter liebt unter Schmerzen am Kreuz. Und den letzten Preis dafür bezahlt. Er wird es beweisen, seine übernatürliche Liebe erträgt das Kreuz. Seine übernatürliche Liebe geht durch den Tod. Und seine übernatürliche Liebe triumphiert mit einem neuen Leben. Er wird es beweisen. Jesus beweist es als der Auferstandene. Jesus beweist es als der, von dem die gute Nachricht in der ganzen Welt verkündet wird, wie damals den Menschen in Ninive. Und Menschen hören das und kommen zum Glauben und ihr Leben wird zum Besseren verändert. Jesus wird es beweisen, aber nicht in diesem Moment. Diese Generation verlangt einen Beweis, sagt er, aber es wird ihr keiner gegeben werden. Ausgenommen das Wunder, das an Jona geschah. Den Beweis wird sie bekommen. Wie nämlich Jona für die Leute von Ninive zu einem Beweis wurde, so wird es der Menschensohn für diese Generation werden. Er wird der sein, der die Menschen zu Gott einlädt, zur Umkehr, zur Lebensveränderung. Und er wird der sein, dessen Botschaft Wirkung entfaltet auf der ganzen Welt. An anderer Stelle hat Jesus mal ausdrücklich auf die 3 Tage hingewiesen, die Jona in dem Fisch gefangen war und hat eine Parallele gezogen zu den 3 Tagen, in denen er im Grab liegen wird und bevor er auferstehen wird. Aber an dieser Stelle spricht Jesus nicht vom Propheten Jona im Meer oder im Fisch, sondern er spricht vom Propheten Jona in der Stadt Ninive, der florierenden Hauptstadt von Assyrien, der dort sagt: Gott hat euch eine Botschaft zu sagen, ändert euch, sonst geht ihr vor die Hunde. Und dadurch meint Jesus: Wie Jona, so bin auch ich von Gott geschickt. Wie Jona bin auch ich geschickt von Gott, um euch seine Botschaft zu sagen. Und wie die Menschen in Ninive müsst ihr euch jetzt entscheiden. Ihr hört, was Gott euch zu sagen hat, und ihr müsst euch jetzt entscheiden, ob ihr weitermacht wie bisher und ob Gottes Zorn über eurem Leben bleibt oder ob ihr die Botschaft von Gott annehmt, ob ihr Gott Vertrauen schenkt und ob ihr euch ändert und dadurch das ewige Leben findet. Hört auf und fangt an. Hört auf mit dem, wie ihr bisher gelebt habt, und fangt ein neues Leben an nach den Worten Gottes. Hört auf, mit Gott, von Gott mehr zu fordern, noch mehr. Beweis dich noch mehr, zeig noch mehr Gott von dir. Fang an, ihm zu glauben. Hör auf Jesus und fang an, neu zu leben. Jesus vergleicht sich selbst mit dem Propheten Jona. Für die Menschen in Ninive stand ja viel auf dem Spiel. Gott hat ihnen das Ende angedroht, ja, das Ende der Stadt, das Ende des Lebens, das Ende von allem, wenn sie sich nicht ändern, aber sie ändern sich. Sie erkennen, was sie falsch gemacht haben. Sie erkennen, wie sie verkehrt gelebt haben. Es tut ihnen leid. Sie klagen über ihre Schuld und beten zu Gott und tragen Trauerkleidung. Und Gott erbarmt sich über sie und freut sich darüber, dass sie sich ändern. Freut sich darüber, dass sie um Vergebung bitten. Jesus sagt, ich bin wie Jona. Ich komme mit dieser Botschaft. Und ihr müsst euch entscheiden. Macht ihr weiter auf dem Weg, der in den Schaden führt, ins Verderben führt, sogar in das ewige Verderben führt, über den Tod hinaus? Oder hört ihr das, was Gott euch zu sagen hat? Glaubt ihr das? Und fangt ihr an, darauf zu vertrauen, eure Wege danach auszurichten, auf Gott hin, bis in die Ewigkeit, wird euer Weg dann auch auf Gott hin laufen. Die meisten Menschen, die Jesus damals gehört haben, das wissen wir aus der Bibel, haben das nicht getan. Es waren nur wenige, die Jesus geglaubt haben und danach gelebt haben. Die meisten Menschen haben sich nicht verändert. Was er gesagt hat, war ihnen nicht genug. Was er getan hat, war ihnen nicht genug. Sie haben noch mehr erwartet. Sie wollten noch mehr Belege, Beweise und vielleicht wollten sie auch einfach, damit sie sich nicht ändern müssen. Vielleicht wollten sie auch, weil sie bestimmte Vorstellungen hatten. Sie wollten vielleicht die Revolution in ihrem Land, die Vertreibung der Römer, Gottes Herrlichkeit auf Erden. Ich weiß nicht genau, was sie wollten. Eins ist klar, was Jesus ihnen gesagt und gezeigt hat, hat ihnen nicht gereicht. Und deshalb haben sie weitergemacht. Und deshalb sagt Jesus am Tag des Gerichts, wenn Gott einmal am Schluss Bilanz ziehen wird, am Tag des Gerichts wird die Königin aus dem Süden aufstehen und die Menschen dieser Generation schuldig sprechen. Denn sie kam vom Ende der Welt, aus Afrika, zu dem König Salomo, um die weisen Lehren Salomos zu hören. Und hier steht jemand, der größer ist als Salomo. Denn Jesus ist von Gott gesandt und hat Gottes Wort zu verkünden. Tolle Geschichte, lies sie nach, 1. Buch Könige, Kapitel 10. Ich werde es jetzt nicht genau erklären. Und dann kommt Jesus wieder zurück zum Propheten Jona. Am Tag des Gerichts, wenn Gott Bilanz zieht, dann werden die Bewohner von Ninive aufstehen und diese Generation schuldig sprechen, denn als Jona sie warnte, haben sie ihr Leben geändert. Und hier steht ein Größerer als Jona. Hör auf und fang an. Hör auf mit dem, wie du bisher gelebt hast, was du bisher für wahr gehalten hast und fang an, auf Gott zu hören und darauf zu vertrauen, was er sagt und danach zu leben. Hör auf und fang an und möge Gott schenken, dass wir nicht so taub sind für ihn, für das, was er uns zu sagen hat, wie die Menschen damals. Vor lauter Forderungen, die wir an Gott stellen, vor lauter Erwartungen, die wir an Gott haben. Das war's ja. Die Leute hatten ja Forderungen an Gott und Erwartungen an Gott. Und gerade deswegen waren sie taub für das, was Jesus ihnen zu sagen hatte. Möge Gott schenken, dass uns das nicht passiert. Ich glaube, dass es schnell passieren kann. Viele Menschen stoßen sich an dem, was Gott tut, ihrer Meinung nach, oder nicht tut. Wir gucken in diese Welt und sehen das ganze Elend dieser Welt. Ja, brauchen wir nur die Nachrichten einschalten oder Nachrichtenseite im Internet lesen. Und dann sagen sie, wenn Gott Gott ist und das so macht oder zulässt, dann kann ich ihm nicht vertrauen. Das ist nichts anderes, als unsere Erwartungen, unsere Forderungen an Gott zu stellen, zu sagen, hey Gott, ich finde, du machst deinen Job nicht gut. Ich an deiner Stelle könnte es besser. Wir stoßen uns an dem, was Gott tut, dass er unsere Erwartungen nicht erfüllt. Wir schließen aus dem, was wir sehen und erleben, auf die Eigenschaften Gottes. Wenn Gott so ist, dann möchte ich mit ihm nichts zu tun haben und lehnen ihn ab. Ich habe mal von einem schlauen Menschen gehört, der gesagt hat, beschreibe doch mal den Gott, an den du nicht glaubst. Die Chancen stehen gut, dass ich an diesen Gott auch nicht glaube. Ich glaube, dass es stimmt. Der Gott, den wir ablehnen, so ist Gott gar nicht. Gott ist anders. Damit wir das sehen und erkennen, ist Jesus gekommen. Er ist ein gnädiger Gott, der einen Retter schickt, der eine Botschaft uns weitersagt. Eine Botschaft, die, wenn wir darauf vertrauen und unser Leben danach ausrichten, unser Leben rettet und uns verändert. Vielleicht geht es dir auch so, dass du sagst, ich habe schon eine Menge von Jesus gehört. Finde es auch interessant, ja? Aber ich brauche noch was, mir fehlt noch was. Ich warte noch auf mehr, also noch mehr Wunder, Erlebnisse, Worte von Jesus? Worauf wartest du eigentlich? Kann es sein, dass es dir vielleicht so ähnlich geht wie den Menschen, die Jesus hier zugehört haben und zugeschaut haben, dass du eigentlich schon genug gehört hast? Dass du eigentlich schon genug gehört hast? Und wenn du das, was du bisher schon glaubst, wirklich leben würdest danach, dann würde sich dein Leben schon radikal ändern. Kann es sein? Wir sind manchmal so Könige im Dinge auf die lange Bank schieben, auch die Geschichte mit Gott auf die lange Bank schieben. Warte nicht, hör auf zu warten, fang an, danach zu leben. Wenn wir das rausschieben und rausschieben und rausschieben, dann hat es einen gewichtigen Nachteil. Nicht nur, dass wir nicht genau wissen, wie viel Zeit wir in unserem Leben überhaupt haben, um diese Entscheidung rauszuschieben. Das ist ein gravierender Nachteil. Der zweite gravierende Nachteil ist, dass in der Zwischenzeit, solange wir unseren Glauben und die Veränderung in unserem Leben rausschieben, gewöhnen wir uns an die falschen Dinge und vertiefen die falschen Wege. Das ist nicht gut. Das tut letzten Endes uns weh und unseren Mitmenschen. Und Gott. Ja, vielleicht bist du aber mit Gott unterwegs. Bist Christ, bist fromm, versuchst mit Gott wirklich nach bestem Wissen und Gewissen zu leben. Und ich glaube, dass wir trotzdem, auch wir fromme Christen, da was lernen können. Denn auch wir wünschen uns oft eher das Wunder von Gott, von dem wir dann profitieren, als die Worte von Gott, die uns vielleicht korrigieren. Wir wünschen uns den Segen Gottes, den wir mitnehmen können, von dem wir profitieren, aber wir wünschen uns nicht so sehr die Botschaft Gottes, die uns korrigiert, die uns vor Augen führt, wo wir falsch liegen. Hör auf und fang an. Nochmal das zum Erklären für uns fromme Christen. Also wir, und ich spreche da aus eigener Erfahrung, wir wünschen uns eher, dass Gott vielleicht ein Wunder tut oder irgendwie handelt. Ich nenne es jetzt einfach mal Wunder, weil wenn Gott so was tut in dieser Welt, dann ist das irgendwie doch vielleicht wunderhaft. Und unsere Situation verändert. Mach mein Leben besser. Sag mal dem, der mir immer das Leben schwer macht, sag dem mal, dass es nicht in Ordnung ist. Verändert das, verändert den, verändert sie und so weiter und so fort. Das liegt uns sehr nah. So sind auch viele unserer Gebete. Und letzten Endes ist das das, was die Leute von Jesus fordern. Tu was, mach was, beweis dich, zeig was. Jesus sagt nein. So wie Jona eine Botschaft hatte, so habe ich eine Botschaft und ihr habt sie gehört. Und ihr habt genug gehört. Und diese Botschaft, die verändert vielleicht jetzt nicht gleich deine Situation von Anhieb, aber was verändert sie? Sie verändert dich. Wir haben lieber das Handeln Gottes, die Wunder Gottes, die uns das Leben leichter machen. Und Jesus sagt, ich habe die Worte, die dich zum Leben bringen, die dich zum Leben führen. Ich verändere nicht als erstes deine Situation, ich verändere als allererstes dich. Wenn wir das beobachten und weiterlesen im Neuen Testament, was Gott dann so alles tut, das Königreich Gottes, der Einfluss Gottes in dieser Welt, der wächst Nummer eins, sage ich mal, nicht ausschließlich, aber Nummer eins, dadurch, dass die gute Nachricht von Jesus Christus Menschen verändert. Immer mehr Menschen. Das ist für uns das Einfachere und Angenehmere. Das ist das, wo es manchmal wehtut. Aber das ist Gottes Weg Nummer eins, um in dieser Welt was zum Besseren zu verändern. Veränderung, manchen Leuten macht es ja Angst. Manche Leute sind total scharf auf Veränderung und können ständig alles verändern. Manchen Leuten macht das eher Unwohlsein. Aber überleg mal, wenn Gott die Quelle des Lebens ist, wenn Gott die Quelle des Lebens ist, dann führt er uns, wenn er uns korrigiert, hin zum Leben. Näher zum Leben, tiefer ins Leben. und nicht weg davon. Hör auf, fang an. Hör auf mit deinen Einwänden. Hör auf, mehr von Gott zu erwarten oder zu fordern. Hör auf, vielleicht sogar einen Katalog an Einwänden irgendwie ihm vorzulegen. Fang an, seine Worte zu hören und auf sie zu vertrauen. Fang an, das neue Leben zu leben, was er in seinen Worten dir vorgibt. Fang an, dich von ihm verändern zu lassen und als Mensch und als Persönlichkeit zu wachsen. Fang an, auf ihn zu hören und danach zu leben. Und damit stößt du die Tür auf für seine Liebe. Und das ist deine Rettung. Amen.